Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Direktor bei PwC in Nürnberg im Verrechnungspreisteam und darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge zum Thema Zoll und Verrechnungspreise. Und ich habe wie beim letzten und vorletzten Mal meinen lieben Kollegen Michael Terwuren dabei. Hallo Michael.
Hallo Christoph, schön wieder dabei zu sein.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir können im Grunde direkt einsteigen, hätte ich gesagt. Ich hoffe mal, dass einige Leute, die jetzt diesen Podcast hören, den Podcast von letzter Woche auch sich angehört haben. Da haben wir schon angekündigt, dass wir uns für diese Woche verabreden, denn seitdem wir am Donnerstag letzter Woche geredet haben, ist schon wieder einiges passiert, über das wir reden wollen. Es gab einen Brief an die EU und noch weitere Dinge, die Herr Trump rauskommuniziert hat in Sachen Handelskonflikt oder Handelspolitik. Das wollen wir mal umreißen, wo wir da dann jetzt stehen seit letzter Woche und auch uns überlegen, was gibt's für Ansätze, dem Ganzen jetzt zu begegnen. Was haben wir da gesehen? Was sehen wir für Themen? Das ist so unsere Idee für diese Folge heute. Genau, dann steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Stichwort blauer Brief in Anführungsstrichen an die EU. Das war, glaube ich, sogar noch an dem Abend oder am nächsten Tag, nachdem wir gesprochen hatten letzte Woche. Ne?
Also als wäre es gestern quasi gewesen, der blaue Brief, wenn wir ihn so nennen wollen, also das Schreiben Präsident Trumps an die EU-Kommission. Habe ich zuerst gesehen am Samstag. Ich stand quasi auf dem Tennisplatz und es ging das Telefon und ich schaute drauf. Und ehrlicherweise war ich doch schon überrascht. Weil wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, Trump hatte gegenüber NBC gesagt, alle, die bis jetzt keinen Brief bekommen haben, können sich mal auf 15-20% einstellen. Dann sind tatsächlich 30%, die ja ab dem 1.8. gelten sollen, schon eher überraschend gewesen. Insbesondere, wenn man auch mal ein bisschen reflektiert, wie Bernd Lange dort in den USA verhandelt hat und wo man eigentlich schon gewesen ist. Wenn man sich heute die Äußerungen von Bernd Lange ansieht, dann erzählt er nochmal, dass man eigentlich auf einem guten Weg gewesen ist und dass wir doch schon alle irgendwie von 30% zumindest überrascht gewesen sind. Und wenn man dann halt den Brief liest, dann haben wir natürlich, glaube ich, nicht die Einstellung, dass wir davon ausgehen, dass wir hier einen Brief haben, der Gesetzescharakter hat, sondern es ist zunächst einmal ein Brief, eine Ankündigung. Wir hatten es mal blauen Brief genannt. Und seit der blaue Brief, das Schreiben von Herrn Trump nun mal da ist, wird auch wild darüber spekuliert, wie dieser Brief halt auszulegen ist. Ich glaube, eine der interessanten Überlegungen ist, auf welcher Rechtsgrundlage denn dann womöglich diese Zusatzzölle kämen. Die Analyse ist derzeit, es ist tatsächlich wieder die Rechtsgrundlage IEPA aus dem Jahre 1960, war es, glaube ich. Also da, wo Trump auch die ersten reziproken Zölle drauf begründet hat. Und dementsprechend können wir, glaube ich, zwei Sachen festhalten. Als erstes, es handelt sich um Zusatzzölle. Es ist also nicht so, alle Waren, die aus der EU kommen, so wie es eigentlich in dem Brief steht, würden jetzt 30% unterliegen, sondern das sind Zusatzzölle zu damals schon bestehenden Zöllen. Also wenn vor einem halben Jahr die Einfuhr einer Ware schon bei 5% lag, legt sie jetzt nicht bei 30%, sondern bei 35%. Und damit wissen wir auch, dass der Annex 2 weiter gilt. Das heißt, teilweise ist Pharma, Semiconductors und Smartphone ausgenommen. Und ich glaube, wir dürfen festhalten, deswegen hatten wir es auch mal scherzeshalber als blauen Brief bezeichnet, das soll ab dem 1.8. diesen Jahres gelten. Es wird aber derzeit heftig verhandelt. Und Trump hatte gestern noch geäußert, er könnte die EU jetzt wieder ein bisschen besser leiden. Warum, wissen wir nicht. Spekulationen gehen dahin, dass die NATO beziehungsweise die europäischen NATO-Mitglieder sich bereit erklärt haben, US-Waffen zu kaufen, um sie dann weiter an die Ukraine zu liefern. Und so wird hier ein Konnex zwischen einer politischen Aktion und einer Zollgesetzgebung hergestellt. Mhm. Ich finde es auch interessant, wenn man sich den Brief ansieht. Er ist anders gestaltet als beispielsweise der zu Brasilien. In Brasilien wird ja ganz offen vom Bolsonaro-Prozess gesprochen und insoweit eine politische ein politischer Link gegeben, ist in der EU halt nicht der Fall.
Ja.
Und was ich auch interessant finde, weil ich gestern noch mit dem Schweizer Kollegen gesprochen habe, es gibt noch keinen Schweizer Brief. Ah. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Ist ja für einige europäische Länder auch interessant, aufgrund der häufig zu findenden Prinzipalstrukturen, die halt über die Schweiz gezogen werden.
Ja. Jetzt hatten wir letzte Woche ja auch schon überlegt, wie könnte die EU darauf reagieren und hatten gesagt, theoretisch stehen die Gegenmaßnahmen schon bereit oder da hat man sich schon vorher Gedanken drüber gemacht. Dann folgte ja relativ bald nach dem Schreiben von Herrn Trump dann die Reaktion von Frau von der Leyen, glaube ich, oder von der EU-Kommission, die wahrscheinlich ja recht besonnen ausgefallen ist dann, ne?
Ja, also ich interpretiere das mal so, dass man halt weiter verhandeln will. Hätte man jetzt am 14.07. die Zölle tatsächlich implementiert, also die quasi Gegenmaßnahmen, also hätte man das jetzt letzten Montag gemacht, hätte man sich natürlich hinsichtlich der weiteren Verhandlungen ein wenig schwer getan. Ich glaube, wir müssen ja festhalten, es gibt zwei Aktionen. Die eine Aktion, da geht es um 21 Milliarden Euro an Warenwert. Da sollten Zölle, also Gegenzölle, erhoben werden. Das ist jetzt verschoben zum 6.8. Das hat man dann tatsächlich am Sonntag, letzten Sonntag noch hinbekommen, um die Wirkung am Montag zu verhindern. Und eine zweite Welle von Gegenmaßnahmen, diesmal in einem Wert von 72 Milliarden, wird derzeit in der EU intern ein wenig verhandelt. Die Liste ist tatsächlich nicht veröffentlicht. Wir haben aber einen Entwurf dieser Liste vorliegen. Und ich hatte das mal einem Kollegen gesagt, da drucke ich die Liste mal aus und habe dann relativ schnell festgestellt, ich drucke nicht 210 Seiten aus von Zolltarifnummern, die dort halt betroffen sind. Also man kann sicherlich sagen, wir haben einen Bereich von Wareneinfuhren aus dem Bereich Agri-Food, das heißt Früchte, Gemüse, Alkoholika, also Wein, Bier und Branntwein, Sachen wie Food Preparation, Fisch, Seafood, Tobacco. Das wird wohl einen Umfang von ungefähr 6 Milliarden Euro umfassen. Und dann haben wir einen Bereich der Industries. Da sprechen wir insgesamt über 65 Milliarden US-Dollar. So kommen dann ein paar Rundungsdifferenzen, diese 72 Milliarden zusammen. Hauptsächlich betroffen Aircraft, Machinery, Automotive, Chemicals and Plastics, Medical Devices, Equipment. Also das geht letztendlich runter bis zu Sachen wie Home Tools und ganz unten auf der Liste stehen Jukeboxes. Also es gibt da alles und das summiert sich dann auf knapp über 72 Milliarden Euro Wareneinfuhrwert. auf und darauf wird dann ein Zoll gelegt, wenn es denn tatsächlich so weit kommt. Wie gesagt, derzeit alles in der Diskussion und ich glaube, die EU versucht hier keine provozierenden Maßnahmen zu erlassen derzeit.
Das wäre für den Fall, wenn jetzt diese Verhandlungszeit, die jetzt schon wieder läuft, wie man hört, das scheint ja jetzt auch dann schon eine Delegation rübergereist zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das gestern war oder vorgestern. Aber wenn die jetzt nicht erfolgreich sein sollten bis zum 6.8., dann würde erstmal diese erste Stufe gegebenenfalls in Kraft treten oder potenziell auch noch so eine zweite, ne?
Also es gibt noch kein Datum, wo diese zweite Stufe in Kraft treten soll. Mhm. Die zweite Stufe wäre dann tatsächlich eine wesentliche Eskalation des Handelskrieges. Mhm. Wir wissen nicht, wie intensiv verhandelt wird, wie intensiv und erfolgreich man bis jetzt wohl ist. Interessanterweise gibt es unterschiedliche Nachrichten dazu, je nachdem, wen man fragt. Ist es entweder sehr, sehr schwierig oder durchaus erfolgreich. Man hat wohl damit zu kämpfen, dass man in den USA unterschiedliche Ansprechpartner hat, und zwar für die sektoralen Zölle. Wir haben ja gesehen, dass für Automotive und Parts und für Stahl, Aluminium Derivate sektorale Zölle erlassen worden sind. Und die reziproken Zölle, wo von jemand anderem in den USA verhandelt werden und durchaus beide nicht unbedingt abgestimmt sind, was wiederum auch eine Taktik sein könnte. Mhm. Also wir müssen wieder leider warten. Die Ungewissheit ist weiterhin da. Ich glaube, der erste Schritt würde jetzt wieder die USA sein. Wir müssen überlegen, was am 1.8. dann tatsächlich passiert. Beim letzten Mal hat man zurückgezogen. Vielleicht zieht man nochmal zurück und verschiebt für die EU auf den 1.9. Man weiß es nicht. Aber derzeit können wir zumindest erstmal davon ausgehen, 1.8. 30% Zusatzzölle für Warenimporte in die USA. Und zumindest in der ersten Stufe am 6.8. die Gegenzölle der EU. Mhm. Wobei man durchaus auch auf EU-Seite überlegt, sich auf anderen Ebenen zu wehren. Vielleicht nicht für jeden bekannt. Es gibt das Anti-Coercion-Instrument, sogenannte ACI-Instrument der EU. Und das bietet der EU eine Reihe von Maßnahmen, um auf wirtschaftlichen Zwang durch Drittstaaten zu reagieren und die Interessen der EU zu schützen. Und diese Maßnahmen sind daraus ausgelegt, Druck gegenüber Ländern aufzubauen, die die EU mit unlauteren Handelspraktiken beeinflussen oder erpressen wollen. Und die möglichen Maßnahmen, die dieses ACI vorsieht, sind schon umfassend. Das sind natürlich Einfuhrzölle. Es sind aber auch Einfuhr- oder Ausfuhrverbote. Es können Beschränkungen bei Dienstleistungsberechtigungen sein, Investitionsbeschränkungen, Beschränkungen im öffentlichen bei öffentlichen Ausschreibungen oder auch dann halt auch bei uns sektorale Maßnahmen. Und ich glaube, wir haben ja auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das geht so weit bis zu einer Digitalsteuer für US-IT-Unternehmen, die hier auf dem Markt agieren wollen.
Das wollte ich gerade sagen. Das wurde ja auch mit angeführt, was eigentlich ja im Gegensatz ist oder dem widerspricht, in welche Richtung sich dieses Thema in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man sowas ja eben eigentlich gerade nicht einführen wollte, wenn man sich jetzt mal so die BEPS-Diskussionen anguckt mit Pillar 1 und so weiter, dass es da eben nicht solche einseitigen Maßnahmen geben sollte. Aber trotzdem ist das natürlich dann aufgekommen als Thema, wahrscheinlich ja auch mit dem Verweis oder mit dem Bezug dazu, dass wenn man sich den Dienstleistungsaustausch anschaut zwischen den USA und der EU, dann die Bilanz anders aussieht, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben ja ein Defizit in Sachen Dienstleistungen gegenüber den USA, was leider immer so ein bisschen unbeachtet bleibt. Ehrlicherweise haben wir auch Themen, die jetzt aufgrund der Aufstellung des EU-Haushaltes wieder hochkommen. Es hat so seine Gründe, warum einige US-IT-Unternehmen sich in Irland ansiedeln. Und da sieht man schon auch eine Verbindung, wo man dann sagt, sind eigentlich die Besteuerungen, so wie sie derzeit laufen, okay? Und so gesehen, es wird mal wieder alles in den großen Topf geworfen. Aber ich denke, die EU ist nicht wehrlos, auch außerhalb der Zölle.
Wenn wir jetzt mal annehmen, die würden das hinbekommen und sich jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen tatsächlich zu irgendeiner Art von Deal verständigen, ist es dann eine realistische Annahme, dass das so ähnlich wie bei UK sich vor allen Dingen auf bestimmte Sektoren beziehen wird? Vielleicht sogar, das hattest du, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass es vielleicht für Automobil so ein Gegeneinanderstellen gibt. Also es müssen immer genauso viele Autos in den USA produziert werden, wie importiert werden. Und das aber ansonsten, wenn man jetzt von diesen besonderen Regelungen und sektorspezifischen Regelungen absieht, eher so ein Grundbasiszusatzzoll von 10% bestehen bleiben wird.
Ich meine, wenn man sich mal ansieht, in der ersten Term von Trump haben sich die Zölle von 1,5% auf 2,5% erhöht, wo ich mal sage, naja, das ist tatsächlich sogar eher wenig. Die EU kommen bei der Wareneinfuhr in die EU liegen wir eher so bei 4 bis 5%. In der zweiten Term hat sich das jetzt schon erhöht von 2,5% auf 16,6%. Also derzeit muss man wohl davon ausgehen, dass es eher einen Basiszoll geben wird, der wohl da nicht bei 30% liegt. Er wird eher so bei 10 bis 15% wahrscheinlich liegen, in Kombination dann mit sektorspezifischen Regelungen. Wenn man sich überlegt, wie viele sektorspezifische Regelungen es ja derzeit gibt, dann haben wir ja im Moment eigentlich nur zwei, nämlich Automobil und Stahl und Aluminium. Es gibt aber noch derzeit diverse Untersuchungen für unterschiedliche Bereiche, wo weitere sektorspezifische Maßnahmen drohen. Zum Beispiel das Thema Kupfer. Wohl auch ab dem 1.8. sektorspezifische Zölle auf Kupfer. Es ist derzeit in der Diskussion, ob es nur Kupfer ist oder auch Derivate von Kupfer, also Waren, die Kupfer enthalten, aber jetzt nicht nur allein aus Kupfer bestehen. Das sieht wohl derzeit danach aus, dass auch Derivate betroffen sind. Es gibt aber auch noch Themen wie Verkehrsflugzeuge und Teile von Flugzeugen. Es gibt die Untersuchung hinsichtlich Pharma. Also das ist auch noch weiter im Schwange und dementsprechend hätte man für einen Deal eigentlich genug Themen, die man dort dann klären dürfte.
Okay, dann haben wir jetzt ja noch ein bisschen ein weiteres Thema diese Woche mit reinbekommen, eher politischer Natur, wo die Handelspolitik in die Sicherheitspolitik mit rein grätscht sozusagen und ja, in Bezug hergestellt wird zur Ukraine.
Ja, also da gibt es unterschiedliche Akteure, die für sich beanspruchen, Herrn Trump ein wenig beeinflusst zu haben. Das ist unter vielleicht auch der Herr Merz, der jetzt ihm das Thema Ukraine nochmal erklärt hat. Angeblich soll es so sein, dass er mit Putin öfter telefoniert hat und 3 Minuten später hätte es dann die Drohnen und den Raketenbeschuss gegeben, dann hätte er sich Videos angesehen und das würde ja gar nicht möglich sein, dass man hier die arme Ukraine bombardiert. also nicht meine Wortwahl, vielleicht zur Ergänzung. Und dass er sich dann halt tatsächlich überlegt hat, jetzt gebe ich Russland plus seinen, also jetzt gebe ich Russland 50 Tage, um sich mit der Ukraine zu einigen. Warum es jetzt 50 Tage sind, weiß ich auch nicht. Man hat mal 50 Tage gesagt. Er sagt dann, sollte Russland sich mit der Ukraine nicht innerhalb von 50 Tagen einigen, würden die Handelspartner, die ja teilweise Russland unterstützen, mit einem Zusatzzoll von 100% belegt. Das zielt insbesondere Richtung China, Indien und Südafrika. Mhm. Was dann tatsächlich fraglich ist, ob das tatsächlich wirklich ernst gemeint ist. Warum? Das würde ja sofort den mühsam errungenen vorläufigen Deal mit China torpedieren. Würde er 100% auf chinesische Waren nehmen, als Add-on zu, tja, ich weiß gerade auch nicht wozu, zu den derzeitigen 55%, dann wäre sicherlich der Deal mit China vom Tisch. Ich glaube, das ist eine Thematik, die man weiter beobachten sollte, um zu sehen, wie sich denn dann die USA und China womöglich weiter auseinandersetzen. Und wenn man das Thema China sieht, dann sehen wir ja schon, dass es Überkapazitäten mittlerweile in China gibt. Und wie auch das Handelsblatt berichtet hat, durchaus einige Umleitungen von chinesischen Waren derzeit nach Europa. Also das Importvolumen aus China steigt derzeit. Aber das ist, denke ich, ein ganz normaler Handelsmechanismus, weil wir ja auch schon in der ersten Term von Trump gesehen haben. Da hat es ja auch Stahl, Aluminium, Zölle gegeben. Und die EU hat sofort mit Countermeasures reagiert, indem es Quoten eingeführt hat für den Import chinesischen Stahls, wo wir ja auch derzeit schon wieder stehen. Und wir sehen halt allerdings jetzt hier nicht nur spezifisch für Stahl, Aluminium dieser Anstieg der Warenimporte, sondern tatsächlich in einer breiten Fläche.
Ja, das ist auch ein Thema, was ich immer mal wieder jetzt gesehen habe, was so im Grundrauschen, glaube ich, immer ein bisschen untergeht. Es gibt ja auch quasi einen Handelskonflikt zwischen der EU und China, ne?
Es gibt auch einen... Ja, ich weiß nicht, ob ich es Konflikt nennen würde. Wir haben sicherlich eine starke Automobilindustrie in Deutschland und der EU. Wir haben gleichzeitig das Sustainability-Thema, wir sagen Elektrofahrzeuge. Und wir sehen, und so war ja auch dann die Untersuchung der EU-Kommission, dass wir mit Elektroautos und Importen von Elektroautos konfrontiert worden sind, die zu recht günstigen Preisen auf den EU-Markt geworfen worden sind. Das hat die EU veranlasst, für chinesische Elektrofahrzeuge, also Battery Electric Vehicles, tatsächlich Antisubventionszölle zu erlassen. Worauf dann China natürlich nicht begeistert war und auch wieder, ich denke, in einer Art politischen Sichtweise geringe Gegenzölle erhoben hat, insbesondere auf französischen Cognac und dergleichen. Frankreich war ja dafür, diese Zusatzzölle einzuführen. Deutschland war dagegen. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass es damit zu tun hat, dass man sich anscheinend Waren ausgesucht hat, die eher Frankreich treffen, weil Frankreich ein starker Verfechter dieser Zusatzzölle gewesen ist. Ich denke, es hat sich gerade ein wenig beruhigt. ehrlicherweise. Und das ist wohl auch so, dass wenn man gemeinsamen Problemfaktor in den USA halt sieht, das dann eher zusammenschweißt, anstatt dass man sich dann auch noch gegenseitig bekriegt. Mhm. Also was Trump, leider, dass ich das sagen muss, geschafft hat, dass diejenigen, die sich vorher nicht so grün waren, mehr besser verstehen als in der Vergangenheit.
Ja.
Das ist schon etwas, was, glaube ich, auch nicht im Sinne des Erfinders, auch nicht aus US-Sicht gewesen ist, weil man ja eigentlich die Strategie in den USA fährt, China zu isolieren. Das macht vielleicht nicht gerade in der Gesamtschau Sinn. Mhm. Aber das ist nun mal so.
Vielleicht noch mal zwei Themen dazu. Jetzt war doch kürzlich, ich weiß nicht, ob es diese Woche war, die Unterzeichnung oder zumindest eine finale Verhandlung zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indonesien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hatten ja auch, das ist aber schon eine Weile her, im Grunde die finale Verhandlung des Abkommens zwischen Mercosur und der EU, ne?
Ja, es ist ja bekannte Strategie der Europäischen Union, möglichst viele Freihandelsabkommen zu schließen. Das sind dann bilaterale Freiheitsabkommen. Man hätte vielleicht auch gerne mehr draus gemacht, aber dafür ist die Welt gerade nicht bereit. Dementsprechend haben wir so ein wenig, das wird im Zolljargon Spaghetti-Prinzip genannt. Ja. Also jeder schließt mit jedem bilaterale Freiheitsabkommen. In der Tat haben wir zum einen Mercosur eigentlich in trockenen Tüchern. Indonesien ist in trockenen Tüchern. Und die Aktionen aus den USA haben noch einmal einen Push gegeben hinsichtlich des Freihandelsabkommens mit Indien. Mhm. Kürzlich hat ja UK mit Indien ein Freihandelsabkommen geschlossen und es ist anzunehmen, dass es auch, dass die EU auch den letzten Schritt noch hinbekommt. Mhm.
Wo ich dann aber auch immer im Kopf habe, das ist noch so ein bisschen aus älteren Zeiten, wo man sich noch überlegt hat, was ist jetzt besser, Liberalisierung über die WTO oder über Freihandelsabkommen. Im Grunde ist es über Freihandelsabkommen eigentlich nur die zweitbeste Lösung, weil man eben dann die ganzen Ursprungsthematiken hat und es eigentlich in der Abwicklung nicht wirklich leicht ist, oder?
Es erhöht die Komplexität ganz enorm. Das meinte ich gerade so ein bisschen mit dem Spaghetti-Prinzip, weil man ja keine gemeinsamen Regelungen hat, sondern immer bilaterale Regelungen und diese bilateralen Regelungen ja auch durchaus voneinander abweichen. Das Problem ist halt die Akzeptanz der WTO und deren Rolle. Wenn man das jetzt mal am Dispute Settlement Unit festmacht, das ist letztendlich das Streitschlichtungsorgan der WTO. Mhm. Dort sind seit Jahren, will ich jetzt mal sagen, ohne zu übertreiben, Richterstellen unbesetzt. Und es wird halt von den USA boykottiert. Ja. Dementsprechend ist die sogenannte DSU derzeit eher handlungsunfähig, was dann auch WTO-Klagen von China oder der EU gegen Zusatzzölle der USA blockiert. Mhm. Und dementsprechend, WTO hatte mal bessere Tage. Ja. Im Moment geht es alles bilateral zwischen Handelsblöcken und oder Ländern.
Ja. Okay, wenn wir vielleicht nochmal rübergehen, was das Thema, was können Unternehmen jetzt tun? Ein Punkt, den wir jetzt letzte Woche zum Beispiel noch nicht so vertieft besprochen haben, ist das Thema Verlagerung von Produktion in die EU, in die USA. Da denken sicherlich ja viele Unternehmen drüber nach. Sicherlich spielen da auch eine ganze Menge Aspekte noch mit rein. Vielleicht hat früher auch die Unternehmen dann eher, haben eher die Energiekosten ja auch umgetrieben, aber das nehmen wir schon auch so wahr, dass viele Unternehmen da zumindest mal drüber nachdenken, ob das nicht auch eine Option sein kann. Wie nimmst du das aktuell wahr?
Ja, das ist natürlich eine der Reaktionen, die Unternehmen zeigen. Letztendlich das, was Präsident Trump ja auch möchte, Verlagerung der Produktion in die USA. Alle Blätter, Schrägstrich, blauen Briefe, die wir sehen, enthalten den Hinweis, kommt doch in die USA, produziert in den USA, dann habt ihr auch keine Probleme mit den Zöllen. Da das eher eine etwas größerer Aufwand ist, einfach mal eine Produktion in die USA zu verlagern, sind, so wie wir es mitbekommen, die meisten Unternehmen derzeit durchaus in der Planung oder in Planspielen, das halt umzusetzen. Die derzeit aktuellste Variante sind sogenannte Freihandelszonen. Es gibt in den USA über 2400 Freihandelszonen, wo man Waren hinbringen kann, nenne ich es jetzt mal. Also nicht importieren, das nämlich genau nicht. Man braucht die Waren nicht zu importieren. Man bringt sie zollfrei in eine Freihandelszone, kann dort mit ihnen arbeiten, oder Waren herstellen oder diese Waren nochmal verarbeiten, veredeln und dergleichen. Und nur die Waren, die man dann tatsächlich in den USA benötigt, werden dann letztendlich verzollt. Die Ware, die man dann nach Kanada oder Mexiko beispielsweise dann weiterbringt, würden dann zollfrei aus der Freihandelszone herausgehen. Und so hätte man zwar in den USA produziert, physisch, aber zollrechtlich würde man sich die ganze Zeit in so einer Art Bubble befinden. Eine andere Möglichkeit, die derzeit auch in Anspruch genommen wird, ist die sogenannte vorübergehende Verwendung. Also Waren werden in die USA gebracht, dort vorübergehend verwendet und dann wieder exportiert. Bedeutet, sie gelangen dort nicht in den Wirtschaftskreislauf und dementsprechend auch eine Möglichkeit, Zoll in den USA zu vermeiden. Das sind so die beiden Dinge, die wir gerade sehen.
Und vielleicht zwei Fragen dazu. Bei den Free Trade Zones, wie muss man sich das vorstellen? Sind da die Kapazität oder gibt es da bestimmte Kapazitätsgrenzen sozusagen? Könnte man das relativ kurzfristig in die Wege leiten, so eine Free Trade Zone vielleicht zu benutzen? Und auch das gleiche vielleicht bei der vorübergehenden Verwendung, mit welchem administrativen Aufwand ist das verbunden, so ein System einzurichten?
Ja, vielleicht fangen wir mit der vorübergehenden Verwendung an. Das ist ganz einfach. Man würde bei der Einfuhrverzollung in den USA einfach die vorübergehende Verwendung für die Waren anmelden. Dann stehen die Waren, während sie sich in den USA befinden, unter zollamtlicher Überwachung. Und es wird natürlich auch nachgehalten, dass die Waren tatsächlich wieder exportiert werden. Bei den Freihandelszonen ist es so, es gibt halt über 2400 Freihandelszonen derzeit und man muss sich das quasi so vorstellen, wie es in der Vergangenheit der Hamburger Hafen gewesen ist. Das war halt ein Freihafen und weil es da Freihafen war, gab es eine Fläche, dann wird ein Zaun drum gezogen und alles, was sich dann damals im Hamburger Freihafen befunden hat, musste nicht verzollt werden, weil man beim Verbringen in den Hafen schon wusste, da geht so einiges Richtung zum Beispiel Russland oder Norwegen, also nicht in die EU. Und gibt es dort Kapazitätsgrenzen? Ja, natürlich, das ist halt rein physisch, weil man ja nicht einfach den Zaun einfach mal 100 Meter weiter setzen kann. Dementsprechend wird es dort Fabrikationsstätten, Lagerorte und dergleichen geben. Und dementsprechend ist man sowohl örtlich als auch kapazitätsmäßig gebunden.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es auch möglich, in so einer Free Trade Zone dann eine Weiterverarbeitung von diesen noch nicht eingeführten Produkten, Waren vorzunehmen.
Das ist richtig, ja. Man muss sich das halt tatsächlich überlegen. Das hängt so ein bisschen von der Gesamtkonzeption ab. Wenn wir jetzt sagen, ich habe Ware, die ich sowieso in die USA importieren möchte, dann hat halt die Lagerung in einer Freizone eher einen etwas verschiebenderen Charakter. Bei solchen Ungewissheiten, mit denen wir gerade konfrontiert sind, wo das sich auch schon mal im Zollsatz ändert, natürlich eine Möglichkeit, um kurzfristig reagieren zu können. Weil ich kann ja nicht so reagieren, als würde sich die Ware halt in der EU befinden, sondern ich kann von heute auf morgen die Ware aus der Freihandelszone rausnehmen.
Wäre das im Grunde das Gleiche, wenn ich ein Zolllager einrichte?
Das wäre das gleiche, der gleiche Effekt wäre wie ein Zolllager, wobei die Möglichkeiten in einer Freihandelszone, also einer Free Trade Zone, größer sind hinsichtlich der Aktivitäten, die ich dort durchführen darf. Also es gibt durchaus Zolllager, die eher darauf ausgerichtet sind, zu lagern und nicht so sehr darin zu produzieren. Deswegen gibt es auch die Free Trade Zone, weil es dort einfacher ist, diese Tätigkeiten halt nächstes Mal durchzuführen.
Okay. Gut, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausblicken und uns auch überlegen, wann hören wir uns vielleicht das nächste Mal, muss man wahrscheinlich abwarten, vielleicht bis zum 1. August, vielleicht passiert auch vorher schon was, aber was anderes kann man im Moment vermutlich noch nicht sagen, nehme ich an.
Das ist der derzeitige Status. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt nächste Woche erstmal in Urlaub. Ich werde sicherlich, wenn die Familie morgens länger schläft, genug zu lesen haben, was halt passiert. Derzeit ist es tatsächlich so, neue Deadline ist der 1.8. Ob vorher schon etwas durchsickert, ist nicht so ganz klar. Beim letzten Mal war ja eigentlich auch die Deadline noch nicht abgelaufen, als es schon die, wir sagten, blauen Briefe gab. Ich denke, wir werden auch im PwC Webcast, den wir am 14.8. veranstalten, nochmal ganz intensiv dann auf die aktuelle Lage eingehen können. Ist es jetzt dann eskaliert? Ist es nicht eskaliert? Wie sieht es mit den Gegenzöllen der EU aus? Welche sonstigen sektoralen Zölle sind vielleicht noch erlassen worden? Gibt es schon hinsichtlich der Ukraine erste Informationen? Also für diejenigen, die es interessiert, man kann sich auf der Homepage von PwC gerne zum Webcast am 14.8. anmelden.
Alles klar. Ich würde sagen, dann schließen wir mal den Kreis für heute, merken uns den 14.8. als nächster Termin von PwC-Seite aus. Wenn vorher irgendwelche Dinge passieren, könnte ich mir vorstellen, gibt es zumindest mal bei LinkedIn und so weiter Informationen dazu oder auch in Newslettern von uns.
Genau.
Ansonsten sage ich erstmal nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit, Michael, und schon mal einen schönen Urlaub dann auch ab nächste
Ja,
Woche.
ich hoffe, du hast auch ein bisschen Urlaub und ja, wir werden uns auf jeden Fall widersprechen.
Alles klar, genau. Dauert noch ein bisschen, aber kommt auch noch der Urlaub, ganz gewiss. Prima.
Super.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Michael, und bis demnächst.
Vielen Dank für die Einladung. Danke. Tschüss.
Danke.